Das ist so dann nach dem Motto, der eigene Prophet zählt im eigenen Land nichts, ne? Und dann aber, wenn es von draußen wieder eingetragen wird, also wenn es natürlich, ich bin im Fernsehen und der kleine Richard, den, was man, was dann schon kennen, von Knur auf, wo ich mit dem Radl oder mit dem Moped noch gefahren ist, der ist jetzt im Fernsehen, der ist ja cool, aber weißt du, da gehen wir jetzt hin zum Essen wieder und schauen uns das an.
Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Rolling Pin Talks, der Gastro-Podcast mit den spannendsten und innovativsten Persönlichkeiten der Branche. Unser heutiger Gast ist nicht nur einer der besten, sondern auch erfolgreichsten und mittlerweile weit über die Landesgrenzen bekanntesten Küchenkapazunder Österreichs. Er verkörpert die moderne österreichische Küche und steht nicht nur für Produktqualität, sondern vor allem für Produktethik. Ich freue mich riesig, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Richard Rauch vom Steirerwirt bzw. Restaurant Geschwister Rauch in Trautmannsdorf. Herzlich willkommen.
Servus Bernhard, grüß dich. Das ist ja eine Anmoderation, das ist ja ein Wahnsinn, ich habe schon fast Gänsehaut.
Ja, das ist der Vorteil von zwei Monitoren, da kann man das locker runterlesen, wenn man ein bisschen vorbereitet ist. Aber es ist well deserved. Wir schreiben heute den 12. Februar 2022 und somit quasi den ja nicht feierwürdigen zweiten Geburtstag der Pandemie. Vor kurzem in Österreich allerdings die Sperrstunde von 22 auf 23 Uhr erweitert und auch ungeimpfte Gäste dürfen wieder in die Restaurants. Was bedeutet der Schritt für euch bzw. für die ganze Branche im Land?
Du, es ist ein Schritt wieder nach vor zur Normalität. Ich meine, die Menschen sind ja sind fast wie Herdentiere. Sie akzeptieren das relativ schnell, sage ich einmal dazu, die große breite Masse. Und es ist wirklich wichtig, dass wieder Normalität kommt. Und das ist für uns schon ganz ein gutes Zeichen, dass es in die richtige Richtung wieder geht.
Aber es ist, finde ich, schon auch diese auch wenn es nur eine Stunde ist, sage ich einmal. Aber vor allem, wenn man jetzt längere Menü-Dramaturgien im Restaurant hat, macht die Stunde schon doch einiges aus, oder?
Ja, definitiv. Also 23 Uhr ist schon okay. Also besser auf jeden Fall als wie 22 Uhr. Man beginnt halt früher, der Service beginnt halt schon um 17, 17.30 Uhr, wie 22 Uhr noch war. Und jetzt mit 23 Uhr, ich kann es jetzt nur für unser Restaurantbetrieb sprechen. Es ist schon einfacher, aber alle Gastronomen, die halt vielleicht Nachtgastronomie haben und ja, wo halt dann vielleicht an der Bar noch ein Glas getrunken wird oder ein Cocktail oder ein Cola Digestive. Naja, aber die Hauptkonsumation fällt da mal zwischen 18 und 23 Uhr, sage ich mal. Kann man gut konsumieren, da kann man mal auch den Gönn-Dir-Modus einschalten, mal aufmachen und sich gut gehen lassen und auch vielleicht einmal einen gepflegten Rausch sich einstellen lassen.
Wie schwierig ist das? Ich meine, ihr seid ja, sage ich einmal, jetzt nicht irgendwo im Epizentrum der Gesellschaft, sondern ein bisschen weiter draußen, natürlich mit Hotel mittlerweile angebunden. Wie schwierig ist es dann wirklich um 22 bzw. 23 Uhr dann die berauschten Gäste zu betten?
Du, dadurch wir ein Hotel haben, sind die Minibar ist im Hotel, in den Hotelzimmern gut gefüllt auch. Mhm. Wie gesagt, also das Wichtigste ist früher anfangen und es gibt eigentlich keine Diskussion oder Probleme. Also haben wir noch nie gehabt, auch dass du irgendwer aufbegehrt oder irgendwie in eine Richtung sagt, ja, das geht nicht, das machen wir nicht, dann kommt bei nicht ins Lokal.
Ja.
Aber es ist natürlich wirtschaftlich schon ein Faktor, dass es wieder in eine Richtung geht, dass es wieder passt vor allem und dass man wieder das Gefühl hat zu genießen und nicht gehetzt zu werden und ich muss um 22 Uhr jetzt draußen sein. Es ist ja auch für uns eine Hetze, sage ich einmal, wenn jetzt der Gast 7 Gang ist, wir müssen es in diesem Zeitfenster durchschießen und vielleicht jetzt geht da eine rauchen inzwischen oder will vielleicht eine kurze Pause haben. Das ist jetzt, es ist wieder Luft drinnen ein bisschen, aber ich nehme an, im Frühjahr wird es wieder komplett normal sein und der Alltag wieder so sein, wie er war, aber dadurch bei uns sowieso Laufkundschaft ist bei uns in Traubens auf eher weniger. Ja. Zu 95% wird reserviert, früh genug reserviert, weil auch wir gut gebucht sind, das muss man dazu sagen. Wir merken schon in der Pandemie, alle, die Qualität gemacht haben, und das hört man auch bei vielen, vielen Kollegen, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, die Qualität geboten haben und jetzt das auch wieder tun oder natürlich das beibehalten und ein großartiges Team im Hintergrund haben, dort funktioniert es überall. Also ich kenne keinen, der sagt, okay, es hat nicht funktioniert.
Ja, ich glaube auch, dass es, wenn man so will, was Positives der Pandemie abzugewinnen ist, dann vielleicht, dass wirklich dieses Bewusstsein von Qualität ein bisschen in den Köpfen präsenter worden ist, oder?
Absolut, definitiv. Also ich merke es auch bei uns in der Kochschule, das Thema Kochen ist noch nie so groß gewesen. Also ich mache seit über 15 Jahren Kochkurse. Ja. Und seit 3 Jahren haben wir auch in dieser Villa Rosa in unserem Hotel eine Kochschule dabei und die Nachfrage ist wirklich riesengroß. Also wir haben jetzt allein im Februar, da habe ich über 10 Kochkurse, was wir machen im Februar schon, und das ist erst Jahresbeginn. Und dann kannst du dir vorstellen, was da für Bewegung nur in den Kochkursen ist. Und da merkt man, aber was das Besondere daran ist, ich spüre bei den Teilnehmern, wie das Interesse gewachsen ist am Produkt, am Kochen. Auch natürlich, wie gut, dass die Kochkursteilnehmer informiert sind und auch das Wissen dazu. Das muss man schon sagen. Das Bewusstsein für Lebensmittel, für gute Qualität der Lebensmittel, sich auch wieder selber was zu kochen, sich Zeit zu nehmen, das hat es aber schon positiver Aspekt von der Pandemie ein bisschen mitgebracht.
Mhm. Wir haben ja vorab unseres Podcasts ein bisschen Themen besprochen und ich habe es eingangs erwähnt, du bist ja, stehst nicht nur für Produktqualität, sondern vor allem für Produktethik, wenn man das so nennen will oder darf. Da war ja auch ein dir wichtiger Punkt, diese Kennzeichnung der Lebensmittel. Ich sage einmal, in der Massengastronomie oder in der Kantine natürlich nachvollziehbar, warum dort die Lebensmittelkennzeichnung nicht gern gesehen wird, aber warum ist das in der Spitzengastronomie nur immer nicht gängig?
In der Spitzengastronomie nicht gängig. Wenn ich jetzt glaube, ich muss jetzt ein japanisches Wagyu herbringen, dann kann ich das ja draufschreiben, ist ja nichts Schlechtes dabei. Aber nehmen wir nur ganz banal, und es wird heiß diskutiert, und bin ich auch ein Mitglied des Kochcampuses, und da wird ja auch gerade das Thema Kalbfleisch so jetzt im Frühling ein großes Thema sein im Kochcampus, in unserer Vereinigung und der Gemeinschaft und Austausch mit Produzenten und Köchen ist der Kochcampus ja eine wunderbare, großartige Plattform in Österreich. Dort wird das Thema Kalb jetzt genauer hingeschaut. Kalbfleisch, das bekannteste und wichtigste Gericht, sage ich einmal, in Österreich ist ein Kalbschnitzel.
Ja.
Ganz normales Wiener Schnitzel. So viel Kalbfleisch wird in Österreich gar nicht produziert, was es an Kalbfleisch verkauft, also was an Schnitzel verkauft wird. Und da muss man einfach ein bisschen mehr Transparenz haben. Zum Thema Kalbfleisch ein bisschen genauer hingeschaut und auch um zu zeigen, wie wichtig das Thema ist und wie transparent das Thema sein soll und auch diese Kennzeichnungspflicht auf der Speisekarte, ist für unseren Betrieb jetzt einfacher, weil wir das leben und das seit vielen Jahren schon. Ich bin ja selber am Bauernhof groß geworden und für mich ist es selbstverständlich. Und wir sind auch in einer großartigen Region, wo wir einfach super Produzenten haben, super Bauern haben, wo das sehr einfach funktioniert. Dann gibt es aber natürlich auch Regionen in Österreich, wo das vielleicht nicht so einfach ist, weil man halt auch nicht das Umfeld hat, weil auch, sage ich jetzt, klimatisch gesehen, das ein bisschen rauer ist, viel Schnee, viel Eis, das in einem Zeitfenster von 5 Monaten, da wird es dann irgendwann eng, da muss man auch dann kreativ sein, vielleicht einlegen, einrechsen, die Jahreszeit ein bisschen zu verlängern durch Konservierung. Ja, da ist man ein bisschen gefordert vielleicht, oder man schreibt es einfach ehrlich drauf, dass halt dann das Lebensmittel halt von weiter her kommt. Aber es ist so, in so einem Betrieb, wie wir haben rund 60, 70 Sitzplätze bei uns. Funktioniert das sehr gut. Aber was wir auch gemerkt haben jetzt, wie wir unsere Genussboxen in der Pandemie jetzt verschickt haben und auch dieses Projekt jetzt weiterverfolgen, Das sind so Essensboxen für zwei Personen. Menüerlebnisse eigentlich. Vom ersten Gruß aus der Küche bis zur kleinen Pettifur dann oder bis zu einer kleinen Praline am Schluss versuchen wir für Menschen zu Hause ein kleines Vier-Hauben-Menü zu kreieren und mit wenigen Handgriffen das zu finalisieren mit Videoanleitung und auch mit ein bisschen Schmäh und ein bisschen Charme dahinter. Es ist so entstanden in der Pandemie, weil Takeaway im Haus ist nach Traubensdorf zu fahren, ist schon ein Stückchen immer. Mhm. Hat am Anfang gut funktioniert, um die Stammgäste bei Laune zu halten, aber irgendwann einmal fährt er nicht jede Woche der Stammgast aus Wien oder aus Graz sein Lieblingsgericht holen nach Traubensdorf. Und so haben wir uns überlegt, halt, wie kommen wir an den Gast und wie können wir es nur verschicken. Wir verschicken mittlerweile in Wien bis Österreich und Deutschland. Dann hat es schon ein paar Ausreißer gegeben, jetzt zur Weihnachtszeit damals.
Cool.
Einen Stammgast haben wir gehabt, der wollte unbedingt nach Frankreich, nach Paris das geschickt haben. Es war auch möglich in 48 Stunden. Tel Aviv und London haben wir dabei gehabt. Das ist dann schon schmunzeln, was alles möglich ist, logistisch heutzutage. Und in der Regel funktioniert das innerhalb von 24 Stunden. Und warum ich das jetzt auch anspreche? Weil wir dort große Mengen an Menüs verschicken und dann auch die Lebensmittel brauchen. Ich kann mich erinnern, wie wir im Hauptgang Rindsbackerl gehabt haben. Mhm. Und dann haben wir wirklich eine Tonne Rindsbackerl am Start aus Österreich benötigt. Und wo kriegt man die dann her? Innerhalb von kürzester Zeit. Ne? Und das glaube ich dann schon, dass das in viel größere Einrichtungen, die einfach, also wie du jetzt sagst, Caterings zum Beispiel, wo auch in größeren Mengen dann richtig großen Mengen gekocht wird, diese Kennzeichnungspflicht sicher eine Herausforderung wird, auch in großen Hotels, wo einfach 400-500 Betten sind, dass man dann zu dieser Ware auch kommt. Weil dann schreibst Lammrücken aus dem Zillertaler auf, zum Beispiel auf der Speisekarte, und dann bin ich gespannt, wie viel Lammrücken dass man dann wirklich aus der Region schnell und in dieser Menge herbekommt. Aber sicher vielleicht möglich, aber eine Herausforderung.
Ja, also ich finde, meiner Meinung nach gibt's dafür auch keine Legitimation, dass diese Kennzeichnungspflicht nicht eingeführt wird. Also mir ist es völlig unverständlich, warum es bis dato nicht gibt.
Vielleicht muss man es ein bisschen die Betriebstypen unterscheiden, muss man dazu sagen. Ne? Es gibt ja von Kleinstrukturierten bis zu Großhotels, dass man da vielleicht ein bisschen das ein bisschen genauer aufgliedert, wie weit und wie transparent oder wie man es am besten dann für alle wird es wahrscheinlich nie passen dann, ne? Aber dass es einfach für alle vernünftig ist und für den Konsumenten vor allem, dass der das einfach dann merkt und sieht, wo kommt jetzt mein Lammrücken wirklich dann her, ne?
Ja, absolut, weil ich glaube, da fehlt natürlich auch noch viel Bewusstsein. Natürlich hat das Regionalitätsthema der letzten Jahre da sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass die Leute einmal nachdenken, wo kommt das Tier eigentlich her, das ich da gerade ist, wie wird das produziert. Aber dennoch, glaube ich, ist für den größten Teil der Leute das nur immer nicht greifbar, wie groß die Qualitäts- und Aufzuchtsunterschiede eigentlich sein können. Ne?
Greifbar und auch, was ein Thema ist, sicher natürlich leistbar. Man darf nicht vergessen, das kostet natürlich auch Geld und eine Kleinfamilie, das jetzt einzukaufen von hochwertigen Lebensmitteln, vielleicht einfach bewusst. Mhm. Nicht jetzt, ich finde es ja, meine Frau ist selber Vegetarierin seit über 20 Jahren und bei uns wird daheim dann privat auch nicht jeden Tag Fleisch gegessen und auch nicht jeden Tag Fisch. Sehr großartiges Gemüse zu schmoren und einmal auch mit einfachen Dingen eine schöne, einfache Hausmannskost zu zaubern.
Ja.
Manchmal ein bisschen auch zu bremsen und das ist halt auch die Gesellschaft. Man kriegt das ganze Jahr Erdbeeren, man kriegt das ganze Jahr Spargel. Ja. Lassen wir uns doch ein bisschen mehr die Saison auf die Saison ein. Man soll sich auch ein bisschen mehr in die Saison eintauchen und sie wieder freien drauf. Wenn ich jetzt zum Beispiel, aber es wird ja schon 100 Mal oder 1000 Mal schon gesagt worden, wenn die Erdbeeren reif sind, dann habe ich halt die 2 Monate die super frischen Erdbeeren oder die Paradies und ich freue mich halt drauf. Es muss ja auch der Handel nicht unbedingt jetzt ständig dieses volle Sortiment anbieten. Nicht?
Ja.
Und das überall aus aller Welt das herkam. Also man muss schon ein bisschen auch den Handel ein bisschen einmal sagen,
Ja, ist das notwendig? Ja, ne?
Ist das notwendig? Geht es ein bisschen mehr mit den Bauern Hand in Hand? Und auch zum dazu sagen, es ist auch wichtig, dass das erste Glied in der Kette, der Bauer, dort muss auch das Geld hin. Nicht ja. nur der Handel groß mitschneiden, sondern der Kleine, der was es wirklich produziert, der dort muss auch dann diese Preiserhöhungen müssen dort ankommen, der was es auch produziert. Ne?
Ja, also es ist ja ein Rattenrennen, wenn man so will, und das ist ja jetzt in der letzten Wochen auch ein bisschen diskutiert worden, dass die vor allem die Landwirte, die jetzt, sage ich mal, nicht Masse, sondern Qualität produzieren, derartig in ein Price-Dumping gedrückt werden von den großen Lebensmittelkonzernen. Das ist, ich meine, das hat ja schon vor 5 Jahren mit der Milch, glaube ich, angefangen, dass die genau. Molkereien ja an nichts im Prinzip pro Liter bezahlt haben, sodass das ja einfach die Lebensgrundlage entzogen wurde. Ne?
Definitiv, und ich muss dazu sagen, die Bauern müssen auch selber, die Landwirte müssen ein bisschen selber auf die Barrikade steigen und ein bisschen ja. Druck machen ja, und sie ja sagen, oder zwischendrin vielleicht den Handel auch ausschalten und sagen, ja. okay, ich liefere direkt. Bei uns gibt es ja sehr, sehr viele Produzenten, die direkt liefern und einfach um diese auch diesen Preisaufschlag, was der Handel hat, auch selbst zu kassieren, nicht? Ist ja legitim und ihr Recht. Nicht?
Ja, absolut.
Mit dem funktioniert es auch beim Kochcampus sehr gut, weil da sitzen dann wirklich die Produzenten drinnen, es sitzen die Produzenten und Landwirte drin, auch die Köche oder die Gastronomen, um einfach ein bisschen, also auch nicht nur die Speerspitze ist im Kochcampus verankert vor Österreich, sondern auch die Speerspitze der Produzenten und immer mehr wollen da dazu, um sich auszutauschen, was braucht die Gastro, was ist wichtig, um auch die Bedürfnisse gegenseitig hin und her zu zeigen, aufzuzeigen und entstehen großartige Projekte und ein großartiger Austausch.
Ja. Apropos Projekte, wir haben schon gehört, Kochschule ist auch ein Riesenthema bei dir. Ihr wart aber neben den Kochschule und Boxen in den letzten 2 Jahren auch mit Renovierung und Ausbau eures Betriebs sehr fleißig. Was ist da alles passiert?
Ja, Zeit sinnvoll genutzt, so wie auch einige andere sofort reagiert. Wir haben ein Zeitfenster. Wer denkt sich, dass wir zwangsgeschlossen werden? Wenn man jetzt das ländliche Sprichwort sagt, wenn's nichts wird, aussprechen, weil du hast immer Arbeit und dann wird es zwangsgeschlossen, das hätte ja keiner geglaubt. Also es war im ersten Moment nicht lustig. Das war, was du denkst, boah, was macht ihr? Das bist, sage ich mal, ein junger gastronomischer Betrieb, hast gute 20 Angestellte im Haus und so ist dir natürlich auch dem Mitarbeiter die nötige Sicherheit geben, dass der weiß, okay, er kommt über drunter und kann seine Zahlungen tätigen. Ja, da gibt es noch eine Lokomotive nach vor und bemühen und es geht weiter und wir werden wieder aufsperren. Das war so. Wir haben aber sofort renoviert, die Toiletten, einen Eingangsbereich, ein komplettes Facelifting im Haus. Und ich sage auch gern dazu, so wie wir 20 Jahre Steirerwirt im Vordergrund gestanden ist, haben wir gesagt, okay, ein bisschen ein Relaunch in diese Richtung. Wir sind die Geschwister auch. Meine Schwester, die Sonja, so wie ich, stehen zu 100% dahinter. Und der Steirerwirt ist der Vulgo-Name noch, also der Vergangenheitsnamen, und hat auch eine große Geschichte bei uns beigetragen, zu unserem Erfolg und zu unserem Werdegang. Und als einfaches Dorfwirtshaus gestartet und dann zu halt einem kleinen Genussrefugium da in Trautmannsdorf das Ganze gestaltet und das haben wir gewusst, dass man einfach trotzdem jetzt auch in dieser Zeit investieren muss, um ein Zeichen zu setzen und es haben einfach viele Familienbetriebe, glaube ich, auch investiert, alle, die gesund da gestanden sind, haben noch einmal draufgesetzt, um zu zeigen, ach, in dieser Zeit musst du noch ein bisschen weiter tun, wir haben Personalwohnungen gebaut, für die Mitarbeiter vor allem, das ist ganz, ganz wichtig, noch ein paar dazu, das Hotel, war ja kurz vor der Pandemie ja schon eröffnet, da nochmal dort und dort, da und dort noch eine Schraube weitergedreht, also und auch speziell der Restaurantbereich zeigt sich komplett neu, weltoffen, aber trotzdem spürt man bei uns jetzt im Haus die Tradition und auch die Verbundenheit zu unserer Region, aber trotzdem sind die Geschwister auch erwachsen geworden, sage ich mal, auf 20.
Wie schwierig war das, einerseits die Mitarbeiter über diese lange Zeit zu halten und ihnen auch, sage ich mal, diese neue Angst vor neuen Lockdowns zu nehmen und ihnen da ein bisschen Sicherheit zu geben?
Ja, das war, wie gesagt, die ersten zwei Wochen waren für uns, für meine Schwester und für mich genauso schwierig, weil man gar nicht weiß, was auf einen zukommt, was jetzt wirklich passiert, was ist erlaubt, was dürfen wir nicht. Aber wir haben gleich gemerkt, okay, wir sind auf einem Bauernhof groß geworden. Mein Vater hat jahrzehntelang eine Fleischerei betrieben. Wir wissen, wie das Thema mit dem Handel auch funktioniert und haben gesagt, okay, nicht warten, sondern wir müssen aktiv werden, wir müssen zugehen, wir müssen schauen, erstens einmal Arbeitsplätze zu sichern und nicht warten, was die Regierung entscheidet, weil die haben wissen, glaube ich, bis zum heutigen Tag nicht, was jetzt passiert, ob jetzt eine Impfpflicht kommt oder nicht kommt, oder die Lockerungen werden gesagt, aber trotzdem eine Impfpflicht, das kennt sich ja schon keiner mehr aus. Ja. Ehrlich gesagt, stündlich, wöchentlich, täglich sich was verändert. Wie sollen wir als Gastgeber das du musst fast einer abstellen, der was sich nur mit dem Thema Thema beschäftigt.
Dass du weißt überhaupt, was eigentlich gerade Sache ist. Ne?
Sache ist, genau, ja. Und dann soll es erst der Gast auch noch wissen. Ne?
Ja.
Und der vielleicht zu Bundesland auch noch verschieden.
Ja.
Ne? Weil ein Salzburger weiß nicht, was in der Steiermark ist und der Steirer nicht in Wien ist. Ne?
Ja.
Also das ist wirklich leider, auch wenn Österreich so klein ist, ist es trotzdem schwierig, dass man nicht für alle Bundesländer es geschafft hat. Aber eigenes Thema. Und da war es einfach zu zeigen, dass wir einfach was machen und tun und schauen, dass einfach wir ein Geschäft haben, trotzdem ein Geschäft haben und dass die Mitarbeiter trotzdem alle gehalten werden und es hat super funktioniert. Und ich muss ja dazu sagen, unser ganzes Team ist mit uns diesen Weg mitgegangen und die sind alle noch im Team und die stehen auch zu 100% hinter uns und das hat das Team noch viel, viel stärker zusammen, den Zusammenhalt zusammengeschweißt.
Ja, das glaube ich sofort. Also dieses gegenseitige Vertrauen, das ist schon unbezahlbar.
Das Vertrauen auch an die Chefleute.
Ja.
Wir natürlich das Vertrauen auch an den Mitarbeiter, dass der dann auch nach der Kurzarbeit wieder zurückkommt und dann das jetzt so hingenommen hat. Oder gibt natürlich auch die dann vielleicht abgewandert sind in eine andere Sparte und gesagt haben, okay, da ist mehr Sicherheit geboten, da weiß ich, okay, ich kann meine Zahlungen wieder nachgehen, kann dort verdienen wieder mein täglich Brot, weil in der Gastro ist eine Unsicherheit, weil die sperren auf zu. Und schon schwierig mit den Mitarbeitern in dieser Zeit.
Ja.
Aber es gibt großartige und wir haben ein großartiges Team bei uns in Trautmannsdorf.
Du bist ja mittlerweile, wenn ich richtig informiert bin, ja sogar der Präsident der Schönen Restaurateur Österreichs.
In der Pandemie ist dieser Wechsel vollzogen worden. Andreas Döllerer und der Thomas Dorfer, die Spitze, die das jahrelang gemacht haben, die eigentlich, sage jetzt mal, die JTE die nächsten Stufen damit gegangen sind, da darf ich jetzt in die großen Fußstapfen treten. Der Thomas tritt ein bisschen einen Schritt zurück, der macht es ein bisschen entspannter, widmet sich anderen Projekten. Und Andreas ist noch, Andreas ist so mein Vize, oder wir machen es gemeinsam noch, dass wir das so gut und angenehm die Übergabe ist, weil einfach so viele Dinge, was ich selber nicht weiß, was die zwei entschieden haben und was da im Hintergrund eigentlich läuft, weil die Vereinigung, die sind ja jetzt schon, gehen ja schon an den 40 Mitgliedern zu, wie nicht?
Ja.
40 wirklich Familienbetrieben und jeder Betrieb ist so außergewöhnlich und eigenständig und das ist schon für mich eine große Ehre, erstens einmal diese Gruppe zu führen oder mit denen die nächsten Jahre da weiterzuführen und aber auch eine große Verantwortung aber macht einen riesigen Spaß, weil man einfach die Gruppe so eine coole Gruppe ist, untereinander sich so gut versteht, einen Spaß hat und aber trotzdem jeder das gleiche Thema hat, großartige Gastgeber zu sein und österreichische Gastronomie zu präsentieren.
Man muss ja, ohne da jetzt Bashing zu betreiben, auch fairerweise dazu sagen, dass die Schönrestaurateurs ja eine Riesenvereinigung in ganz europaweit sind mit hunderten Mitgliedern. Das, was in Österreich mit der Vereinigung passiert ist, sucht europaweit, glaube ich, seinesgleichen. Also so starke, hochwertige Marke ist es fast nirgendwo anders, oder?
Das stimmt. Also das merkt man auf jeden Fall. Also es ist wirklich, wir merken es in der europäischen Vereinigung, dass viele nach Österreich schauen, wie wir das schaffen, wie wir das machen.
Ja.
Dass das so auch an Qualität, das ist ja wirklich... ich glaube, 10 Köche des Jahres sind dabei.
Ja.
Es sind, ich glaube, fast an die 15 Vierhaubenbetriebe dabei. Aber auch super kleine, wir sind ja damals, ich kann mich erinnern, wir sind 12 Jahre jetzt bei den JAE dabei, ein schöner Restaurateur, sind als kleines Landgasthaus dazugekommen. Und dieses Netzwerk und diese Vereinigung und auch dieser Austausch hilft vielleicht gerade in den Anfangsstartjahren schon dazu bei, dass man sich gegenseitig unterstützt und vielleicht da oder dort sich gut austauscht, das Netzwerk austauscht. Da geht es vielleicht einmal schon um ein paar kmh schneller nach oben, wenn man dorthin will. Und das merken wir jetzt auch in der Gruppe, es sind einige Newcomer dabei, die richtig in den Startlöchern scharen und auch schon die ersten tollen Erfolge feiern. Und das geht dann in der Gruppe einfach noch, sage ich mal, viel schneller, weil man halt sich gegenseitig unterstützt und weiterhilft. Ne?
Ich finde das Schöne, dass ihr der nächsten Generation, sage ich mal, ja immer wieder Platz und Raum lässt, dass da die Älteren ein bisschen die Bühne verlassen, zwar mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber die große Bühne dann auch weitergereicht wird. Das ist ja in vielen Vereinigungen, sage ich mal, der große Unterschied, dass da Leute 30, 40 Jahre lang das Sagen haben und auch den Platz an der Sonne belegen, oder?
Ja, definitiv. Und auch vor allem, was so cool ist, jetzt das ist schon die nächste Generation, also unsere Generation, dass da in der Gruppe relativ wenig Neider gibt.
Ja.
Weil wir sind so aufgestrahlt in ganz Österreich. Das ist eher, dass man sich gegenseitig, wenn man jetzt Stammgäste zum Beispiel hat und die kommen jetzt einige Mal und dann sagt man, okay, wo fahrt ihr als nächster hin? Ja, wir wollen nach Kärnten fahren, dann sagst du natürlich einen Tipp, fahrt vielleicht dort und dorthin zu den JAE-Kollegen. Es gibt auch so einen kleinen Guide, wo die ganzen Betriebe und dann wird wirklich dieser Guide in vielen, vielen, also man hört es, wir haben da eine Auflage von über 35.000 Stück von diesem Guide jetzt. Ich glaube, beim nächsten sogar an die 40.000, dann kann man sich vorstellen, dass der jetzt nicht nur einkatzt wird, sondern in vielen Autos einfach drinnen liegt oder zu Hause und die reisen dann wirklich nach dieser Marke und wenn JAE vorne draufsteht, dann weiß man auch, Familienbetrieb, Qualität, ja. Leidenschaft, modern, Offenheit, das steht dahinter und für das stängern wir und zu 100% in der Gruppe. Ne?
Jetzt ist es ja nicht nur für Gäste ausgezeichnetes Qualitätsmerkmal, sondern ihr habt es ja auch für ist ja eine Vereinigung von ausschließlich selbstständigen Gastronomen, für die Mitarbeiter sehr, sehr viel getan. Seid mittlerweile mit Masterclasses in diversen Hotelfachschulen unterwegs. Kannst du da ein bisschen erklären, was da alles möglich ist?
Genau, es gibt ein Projekt mit Hotelfachschulen, also mit Hofgastein zusammen gibt es eine Meisterklasse. Das heißt, es gibt einen eigenen Lehrgang an Dreijährigen, also eine Hotelfachschule. Warte mal ganz kurz. Genau. Es gibt ein Projekt, das hat Andreas damals auch ins Leben gerufen und es wird weiterhin ganz, ganz stark verfolgt. Und es gibt jetzt, glaube ich, mittlerweile, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt, aber ich glaube, der vierte oder fünfte Lehrgang, also die vierte oder fünfte Klasse, also es gibt schon, glaube ich, zwei Absolventen, also die 3 Jahre schon absolviert haben. zwei Klassen oder zwei Lehrgänge, die schon die Dreijährigen dann fertig gemacht haben. Gibt es mit Bad Hofgastein eine Hotelfachschule, dort wo wir regelmäßig auch unterrichten. Also montags oder dienstags ist immer, wo Kollegen also aus unserer Gruppe dann hinkommen, einen Nachmittag unterrichten, aus dem Leben raus mit irgendeinem speziellen Schwerpunkt, ob es jetzt Nose to Tail ist, ob es jetzt ein Fisch zum Beispiel, das Thema Saibling ist, da sagt man dann die Frische, dann nochmals wirklich Gerichte damit zu zeigen. Auch Produzenten, unsere Partner, gibt es auch mittlerweile, die hinfahren, zum Beispiel unser Tauernlamm in Salzburg, die fahren dann hin. Oder die Schüler machen auch Exkursionen zu uns Betrieben. Uns waren es einmal, kann man erinnern, haben wir dann selber da im Haus Brotwürstel gemacht, beim Sepp Zotter waren es dann zu Gast, bei Vulcano, beim Gölleslois drüben, auch dann, dass die Regionen auch kennenlernen, Exkursionen und natürlich auch, dass sie spüren, welcher Spirit da dahinter steckt bei den schönen Restaurateur, und das funktioniert großartig und wirklich schon unzählige Absolventen, die dann auch Praktiken in den JAE-Betrieb machen, das ist natürlich auch der Sinn dahinter, dass die in unserem Netzwerk dann rotieren und dann der eine oder andere auch dann nach absolvierter Hotelfachschule nach 3 Jahren dann auch in den Betrieben zu arbeiten beginnen, ob Serviceküche, in allen Bereichen ist es dann möglich. Und das ist schon ein ganz, ganz super Projekt, wo es auch sehr, sehr gut funktioniert. Und man merkt es, man hört dann von den Schülern oder auch von anderen Schülern, und ich habe schon Geschichten erklärt, ja, weil die auch eigene Kochjacken zum Beispiel in der Schule schon haben. Die fahren ja auch dann in der Schule nicht, weil die halt dann den speziellen Lehrgang besuchen, und dann merkt man dann auch die anderen, ja, wir wollen auch in diesen Lehrgang, nicht? Und mittlerweile ist dann schon so eine rege Nachfrage, dass eigentlich die Klassen eigentlich alle super gebucht sind oder teilweise auch dann schon zu wenig Plätze sind. Und das geht schon in eine gute Richtung, gerade in Zeiten wie diesen ist Ausbildung ganz, ganz wichtig, und vor allem im qualitativ hochwertigen Ausbildung. Ja. Weil einfach am Ende des Tages sind das Top-Mitarbeiter, die dann in dieser jungen Zeit dann schon in diesen ersten 3 Jahren schon so viel gesehen haben und so viel Inspiration aufgesaugt haben, und das macht es dann schon aus. Oder auch nicht nur dieses Projekt, sondern wir haben auch jetzt, das ist jetzt schon durch den neuen Vorstand jetzt passiert, auch einen JAE-Service-Tag hat es voriges Jahr zum ersten Mal gegeben, wo wir für unsere Service-Mitarbeiter einen ganzen Tag gestaltet haben. Jetzt beim ersten Mal war es beim Hans Reisebauer, und es waren über 100 Service-Mitarbeiter aus ganz Österreich, aus allen JAE-Betrieben. Es hat einen Vortrag gegeben über Reklamationsmanagement, ein Barista-Vortrag hat es gegeben, ein spezielles, wie man an Cocktails herangeht. Und natürlich auch die JAE-Köche haben selber dort gekocht. Einfach mal Danke zu sagen, und dass auch nicht nur immer die Köche im Vordergrund stehen, sondern wirklich die Service-Mitarbeiter, die Gastgeber, die eigentlich eine Bühne draußen haben und das super zelebrieren können, was wir in der Küche kochen dürfen. Und mittlerweile ist es ja auch ganz, ganz wichtig, oder für mich jetzt über die Jahrzehnte auch, dazugelernt habe, am Anfang ja natürlich als Kocher, als Jungspund, siehst du dann nur deine Teller, und der Teller muss pünktlich rausgehen und es muss perfekter Gabung getroffen werden, das gehört auch so, das soll auch so sein, aber für einen Konsumenten oder für einen Gast ist das Gesamterlebnis wichtig.
Ja.
Und da gehören alle Faktoren dazu, und es ist auch die Hausdame, die Gäste empfängt, dass die schon herzlich rüberkommt und strahlt, und bis zur Frühstücksdame am Schluss, die das am Schluss noch sagt, okay, dass man mit einem wohltuenden Gefühl wieder wegfährt aus dem Haus, dann hat man die 100% erreicht oder vielleicht sogar die 110%.
Ja, also ich kann da auch wirklich auch nur den Hut ziehen, weil es meiner Meinung nach der einzig wahre und richtige Schritt ist, diese leidige Mitarbeiterproblematik anzupacken, nämlich genau dort, wo es beginnt, in der Ausbildung, und dort die Menschen abzuholen. Und ich glaube, jeder kann sich das vorstellen, der ein bisschen was von der Gastronomie versteht. Wie wertvoll das ist, allein Kapazunder wie dich, den Andreas Döllerer oder den Thomas Dorfer oder wen auch immer, einmal in der Schule zu Besuch zu haben, von ihm zu lernen, die Chance zu haben, im Betrieb zu sein. Also das ist für mich schon ein bisschen auch dieses Fußballprinzip, ne, dass man sagt, Nachwuchsarbeit, Akademien, Netzwerk, und sie nicht darauf zu beschränken, sie zu beschweren, dass die Mitarbeiter alle scheiße sind.
Na, definitiv. Wir haben ja auch uns gleich ums Eck in der Steiermark, dort in Gleichenberg, die Tourismusschule bei Gleichenberg, mit dem großartigen Direktor Peter Kosbach, muss ich sagen, und das bin ich auch einmal im Monat freiwillig drüben, wo wir immer, also sie suchen, die Schule, die Schule oder der Fachvorstand sucht dann immer eine Klasse aus für einen Nachmittag, wo ich dann am Nachmittag drüben koche, 3-4 Gerichte drüben koche, ein bisschen aus dem Leben auch erzähle, zeige, auch meine Schwester ein bisschen im Servicebereich, ein paar Dinge zum Thema Wein, zum Thema alkoholfreie Weinbegleitung, auch ein bisschen aus dem Alltag, wie es wirklich im Berufsleben halt dann auch funktioniert. Und das ist ja das Schöne daran, das ist ja gleich unmittelbar, 2-3 Kilometer entfernt, hat man so eine großartige gastronomische Ausbildungsstätte.
Ja.
Und da arbeiten wir auch sehr, sehr gut zusammen. Und wie du sagst, das ist einfach, man muss beim Samen beginnen, dass es dann auch was Großes wird. Ne?
Ja. Jetzt bist du lustigerweise selber ausbildungstechnisch ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden. Wenn wir die Zeit ein paar Jährchen zurückdrehen, hast du, glaube ich, mit 17 den Betrieb zu Hause übernommen.
Also übernommen, also ich ein Jahr Tourismusschule in Bad Gleichenberg besucht.
Das muss reichen.
Ja genau, ich bin im Schnelldurchgang gemacht. Nein, ich habe meine 9. Schule in Gleichenberg absolviert und habe aber dort erkannt, das war gerade so in den Startlöchern von meiner Schwester. Meine Schwester hat das Wirtshaus da begonnen, das Dorfgasthaus, so einen klassischen Kirchenwirt, wo halt sonntags dann, sage ich mal, 2 Fassel Bier verkauft worden sind, 40 Gulasch, 20 Frankfurter Soft. Und gehört zur Geschichte dazu und ganz, ganz wichtig, weil wir halt einfach begonnen haben und Schritt für Schritt gewachsen sind. Und auch dementsprechend auch versucht, eine Erdung für die Region haben. Und mit dem fühlen wir uns auch hier richtig wohl und angekommen. Also nicht angekommen, also ich möchte gar nicht ganz woanders sein. Ja. Ich möchte kein Restaurant in London oder Paris haben, sondern Trautmannsdorf ist Trautmannsdorf für uns. Das wird Oststeier einmal. Und ich habe dann einfach meine Lehre zu Hause absolviert. Und dann im dritten Lehrjahr ist dann, wir haben einige Küchenchefs gehabt, weißt du, daheim, wenn du daheim lernst, dann ist sowieso einmal mehr Erwartung von sowieso, weil du musst dann gleich einmal ein bisschen mehr arbeiten, mehr Erwartung, die Erwartungshaltung ist sehr hoch. Das Problem ist halt, ich bin halt selber ehrgeizig, wenn ich es dann mache ich es anständig, doppelt bemüht. Und dann ist halt irgendwann einmal der Küchenchef abgesprungen, der letzte. Und eigentlich war schon der Plan, dass ich vielleicht mir was anderes anschaue, ein bisschen unterwegs bin und natürlich wieder heimgehe. Aber bevor man die Schwester im Stich lässt und wie man weiß, Blut ist dicker als wie Wasser, habe ich halt dann diese Aufgabe als Küchenchef. Aber mit 17 oder 18 Jahren kann man sich nicht als Küchenchef nennen.
Ja.
Also diese Erfahrung und diese Reife und diese Gelassenheit hat man mit 18 oder mit 17 Jahren in dem Fall, wie es bei mir war, hat man bei Weitem nicht. Die, wie ich jetzt zum Beispiel jetzt schon mitbringe, aber das ist reine Berufserfahrung und auch die Coolness und was man halt schon erlebt hat und gemacht hat daheim. Mhm. Und habe halt dann die Küche übernommen und dann ist halt wirklich dahin gegangen, gleich mit 18, kurz vor 18, schon die erste Haube erkocht und war dann jüngster Haubenkoch Österreichs. Und es gibt aber dann schon Momente, man, das ist schon cool dann, mal
ein Haubenkoch
und jung und man glaubt, man ist sowieso der geborene Superstar. Ne? und dann kann ich mich erinnern, das ist dann so 2-3 Jahre dahingegangen, dann haben wir eine zweite Hauben gekriegt, kann ich mich noch erinnern. Und auf einmal, es kommt dann wieder das gelbe Bücherl aus, und dann haben wir auf einmal nur mehr eine Haube.
Mhm.
Von 2 auf 1. Und das habe ich so mit 21 erklärt, dass auf einmal, aha, man kann auch verlieren.
Ja.
Also man glaubt, man kocht wie ein Gott, das bei Weitem nicht. Man hat halt alles probiert, man hat Dinge auch serviert, wo man gesagt haben, okay, kann man gar nicht machen, darf man gar nicht machen, aber es gehört zu den Jugendsünden da dann dazu, nicht?
Ja.
Und dann verliert man auf einmal einen Punkt und dann denkt man, boah, fällt vielleicht sogar ein bisschen Welt zusammen, sage ich mal im ersten Moment. Man denkt, habe ich das Kochen jetzt verlernt? Was ist jetzt schiefgegangen oder was ist jetzt passiert? Und das war so der Knackpunkt bei mir. Und dann ist er hingegangen. Im Folgejahr haben wir dann 16 Punkte gekocht, im Folgejahr drauf die dritte Haube und dann gleich bin ich Koch des Jahres geworden. Und das war dann schon so der zündende Tour, wo sage ich einmal, dieser Verlust vielleicht, vielleicht war es auch gar nicht schlecht im Nachhinein, sage ich, weil ich habe halt das schon gelernt, dann, dass man mal verliert.
Ja.
Und am Ende des Tages sind wir als Menschen und wir bemühen uns jeden Tag das Beste zu geben, auch unser Team. Und dann ist die Geschichte dahingegangen, die Auszeichnungen und alles. Und auch so sind auch die Gäste mitgewachsen, muss ich dazu sagen. Was den Dorf, gerade wenn du so einen Dorfgast hast, die einen war es dann vielleicht dann schon ein bisschen zu viel. Zu viel in dem Sinn, dass halt auch mehrgängige Menüs gekocht worden sind, aufwendiger, auch vielleicht dementsprechend auch Kombinationen serviert wurden, wo man dann schon ein bisschen herausgefordert wird.
Mhm.
Aber es sind halt viele, viele neue Gäste dazugekommen und aus weit her überall. Aber was cool ist ja bei uns, dass wir nicht nur ein Restaurant haben, sondern auch ein Wirtshaus haben, wo wir auch das einfach ein bisschen abfedern. Und das trägt auch bei uns zum wirtschaftlichen Erfolg dazu bei, dass wir beide Dinge abdecken und in vielen Bereichen einfach agieren. Ob es jetzt Kochschule, Hotel ist, Wirtshaus, Restaurant ist, Boxen verschicken. Also uns ist nichts blöd. Und meine Oma hat immer gesagt, arbeiten ist kein Schand. Man braucht sich nicht verstecken, wenn man arbeiten will. Und das tun wir einfach. Und das aber mit viel Leidenschaft und mit viel Spaß. Ne?
Ja. Wie hat das, also die Entwicklung, muss man sagen, wir reden da jetzt von 10, 15 Jahren. Ne? Die umliegende Bevölkerung hat ja ihren Dorf, wird mehr oder weniger, sage ich mal, ein bisschen verloren. Wie hat sich das dann eingegroovt wieder?
Eingegroovt hat sich dann wieder, es ist eigentlich sehr lustig jetzt im Nachhinein und dann irgendwann einmal, ja, natürlich Dorfwirtshaus, einzige Gasthaus und an der Bar vielleicht die Handwerker und die einfachen Leute nicht, aber gerade nach der Arbeit und so, die sind halt vielleicht ja. Dann nicht mehr gekommen, weil halt gerade dann um 18 Uhr schon die Ersten dann vielleicht ein bisschen mit einer feinen Abendkleidung eingegangen sind. Ja. Irgendwer hat sich dann nicht ganz wohl gefühlt. Die Gäste haben es lustig, haben es sehr nett empfunden, weil halt dann wirklich, die spüren dieses Ländliche einfacher nicht.
Ja.
Aber vielleicht der Handwerker hat es halt nicht so wohl gefühlt, weil er halt verschwitzt, ja. Halt gerade mit der Arbeit gekommen ist und sein zwei Bier schnell getrunken hat, noch, bevor er heimgefahren ist zur Familie.
Mhm.
Das hat sich ein bisschen dann verschoben, aber, muss ich dazu sagen, der, was dann vielleicht an der Bar gestanden ist, der kommt jetzt für einen besonderen Tag dann schon zum Essen.
Also ja.
Wenn der vielleicht jetzt einen Jahrestag hat, einen Hochzeitstag oder mal einen Geburtstag hat und seine Frau oder die Familie fein ausführen will, in kleinen Rahmen, die kommen dann schon und auch das Bewusstsein ist dann auch geschärft worden. Mittlerweile darf ja da oder dort in einigen und vielen TV- und Kochsendungen immer präsent bin, in Deutschland und in Österreich. Das ist so dann nach dem Motto, der eigene Prophet zählt im eigenen Land nichts, ne?
Ja.
Und dann aber, wenn es von draußen wieder eingetragen wird, also wenn es natürlich, ich bin im Fernsehen und der kleine Richard, den, was sie dann schon kennen, von Knur auf, wo ich mit dem Radl oder mit dem Moped noch gefahren ist, der ist jetzt im Fernsehen, der ist ja cool, aber da gehen wir jetzt hin zum Essen wieder und schauen uns das an und da wächst auch, kommt man ein bisschen vor und das kriege ich ja oft, ganz, ganz oft in der Region zurückgegeben und das ist schon, macht mich dann auch stolz und macht mich auch ganz cool, weil am Ende des Tages bin ich ja gleich geblieben und meine Schwester genauso. Die sind ja gar nicht so.
Ja.
Sondern die sind ja eigentlich ganz cool und lässig, so wie er vielleicht im Fernsehen ist oder wie es mir halt erkennen von früher noch. Und kommen jetzt wieder und haben richtig Spaß, was wir machen, weil wir machen, glaube ich, moderne, coole österreichische Gastronomie.
Ja.
Und so ist die Story mit den Einheimischen und das ist aber ganz cool, weil es gibt ja gegenüber so ein kleines Café, ein legendäres bei uns, das Café Wolf. Wo sich die ganze Ortschaft da trifft und bin ich genauso drüben und trinke mal mein Bier und habe einen Spaß drüben und
ja.
Mittendrin.
Jetzt, es ist ja lustig, gell? Das ist da ja nicht zum ersten Mal passiert, weil ich kann mich erinnern, dein legendärer Auftritt bei Kitchen Impossible hat dir ja auch ein bisschen Stereotypen vom Innereien-Guru, der Stierhoden kocht und sonst nicht für was anderes eingebrockt. Wie war das damals für dich? Einerseits natürlich sehr viel Ruhm und Ehre und Bekanntheit, andererseits aber dann in ein Korsett gepresst zu werden, das ja, ich glaube, jeder, der mal bei dir war, weiß, das bei weitem nicht stimmt.
Ja, das ist halt für uns ist es eigentlich ein bisschen eine Selbstverständlichkeit, weil wir halt auch, was der Fleischhockersohn, Landwirtssohn, wo es immer alles Nose to Tail verarbeitet worden. Wir sind mit denen aufgewachsen, dass wir allen, also allen Produkten oder allen Stücken vom Tier jetzt zum Beispiel oder auch von anderen Lebensmitteln, ob es Gemüse genauso ist, allen Dingen eine Wertschätzung schenkt. Und dann haben wir natürlich Innereien verkocht und es gibt eine große Klientel an für Innereien, Liebhaber. Das hat auch eine große Tradition in der österreichischen Küche. Aber es gibt halt Leute, wo es das nicht so melden hat. und dann ist schon immer lustig, wenn dann ein Zweieratisch kommt oder ein Vierertisch und die Damen oder auch Herren, es gibt ja auch viele Herren, die das nicht essen wollen oder mögen. Und dann, ja, ganz wichtig dazu sind ja keine Innereien und keine Hoden und ja, nicht bitte. Aber das ist nicht bei uns, es wird keiner genötigt, dass er von einer Reihe essen muss. Wir bieten es mit an, wir können das in einer Perfektion, das zu kochen. Und es wird auch mitserviert und es wird auch, glaube ich, auch ganz auf charmante Art und Weise auch und unauffällig teilweise auch serviert. Auch für Einsteiger, die dann sagen, okay, ich möchte es gerne probieren, aber ich will nicht überfordert werden mit der, mit der Sache. Aber wir können anders noch viel, viel besser. Und da, das merken die Leute jetzt schon, dass wir vegetarisch richtig gut kennen und einen modernen Twist einfach machen draus. Aber wie du sagst, also man ist da jetzt im ersten Moment natürlich, man hat da eine große Bühne beim Team in der Sendung bei Kitchen Impossible. Es schauen viele Freaks oder Leute, die einfach gerne essen und trinken, diese Sendung an. Und man hat da vielleicht, ein bisschen so einen Stempel gekriegt, so als Beidelkoch, als Hodenkoch, weil man den rein oder Hoden jetzt verkocht. Aber da haben wir uns richtig gut wegbewegt oder mitbewegt, dass einfach das verständlich ist, auch für viele Gäste verständlich worden ist, was wir eigentlich können und machen. Und das funktioniert richtig gut und mittlerweile haben wir auch schon viele Leute daran herangeführt, auch in der Reihen zu genießen, weil man muss manchmal einfach das Kopfkino ausschalten.
Ja.
Und geschmacklich hat man da ganz große, großartige Momente auf dem Teller manchmal, wo vielleicht in der Reihen dabei sind. Und das macht es dann einfach am Ende des Tages aus, dass das Gericht so cool und lässig schmeckt, weil halt manchmal auch in der Reihen dabei sind.
Hm.
Natürlich ist manchmal ein bisschen eine Provokation auch, muss man dazu sagen.
Ja.
Wenn man dann zum Beispiel mal ein rohes Rinderherz als Tartar serviert, aber wenn man das blind hingibt und nichts sagt dazu, was es eigentlich wirklich ist, man würde es nicht glauben, dass es jetzt Rinderherz ist.
Ja.
So ein banales Beispiel nur dazu. Ne?
Ja, und das ist ja das Schöne, oder? Und wenn man diesen Aha-Moment dann einmal hatte, dann ist man ja von dem Stereotyp auch irgendwo befreit und traut sich dann wieder ins nächste Abenteuer. Ne?
Genau so ist es, ja.
Wie ist das für dich, jetzt, du sagst ja mittlerweile 95% Buchungen, sehr, sehr viele Gäste, nicht aus der näheren Umgebung. Ich glaube, als Gast hat man ja dann doch, wenn man in einem Spitzenrestaurant vor Ort eine gewisse Erwartungshaltung, man kennt Instagram, man kennt die Bewertungen. Man weiß, welche Gerichte das es gibt, man freut sich vielleicht auf was Spezielles. Inwiefern gehst du oder spielst du mit dieser Erwartungshaltung deiner Gäste?
Muss ich dazu sagen, bei uns ist dieser schon, wir sind sehr präsent auf diesen sozialen Medien, weil wir das auch natürlich jetzt nutzen, weil wir gemerkt haben, über diesen Boxenverkauf, dass man über Social Media sehr viel schnell streuen kann, sehr viel bewegen kann. Und das ist ein positiver Aspekt. Ich muss mir selber auch ertappen, wenn ich jetzt wohin fahre in ein Restaurant zu einem Kollegen, du schaust schnell mal auf Insta oder auf einer Plattform, was kocht der jetzt gerade aktuell, so schauen die Bilder aus. Auf der einen Seite sage ich, auf das freue ich mich. Auf der anderen Seite ist es blöd.
Ist ein Spoiler, ne?
Genau, weil dieses Aha-Erlebnis verloren geht. Weil das habe ich schon gesehen dann, auf dem Büdel, okay, das schmeckt so, ne, war super, aber hat optisch besser ausgeschaut zum Beispiel. Es geht dieses Erlebnis, ein bisschen das Aha-Erlebnis verloren. Auf der anderen Seite finde ich es auch schade, weil sie einfach, wenn wir jetzt, oder wenn ich jetzt in südamerikanischen Kollegen jetzt irgendwas gesehen auf der anderen Welt, auf der anderen Seite der Welt, schaut cool aus, ja, cool, könnte ich mir, gefällt mir optisch, kann ich mich inspirieren lassen, vielleicht für meine nächste Speisekarte oder für mein nächstes Gericht. Also es dreht sich manchmal zu schnell.
Ja.
Es wird auch manchmal viel zu schnell gestreut. Also wenn jetzt der Rene Rezepi zum Beispiel jetzt eine neue Menüfolge hat und jetzt gerade die neue Saison dann für die Wildgerichte beginnt im Herbst und im Winter bei ihm, fährt ein Journalist hin, isst es und man hat alle 40 Bilder und man schaut dir an, okay, das ist gerade das aktuelle Menü. Das ist so wie eine Haute Couture, also eine neue Mode-Schau wird neu präsentiert. Ja. Das gibt es gerade aktuell und in 3 Monaten ist es wieder vorbei. Nicht?
Ja.
Ist auch eine Art und Weise, aber da geht mir ein bisschen so, ist für mich nicht so spannend.
Ja, bin ich auch bei dir, weil ich gehöre zu den Gästen. Für mich ist es auch ein absolutes No-Go. Die Gerichte, klar, sind sie alle immer hübsch und zu fotografieren und man will es gerne mit seinen Liebsten teilen. Aber für mich geht da auch ein bisschen dieses Zelebrieren, dieses im Moment sein verloren, wenn ich das für die Stunden danach irgendwie mitdokumentiere.
Also ich gehe immer unterschiedlich an, wenn ich jetzt mit Kollegen vielleicht, wir fahren immer 1-2 Mal im Jahr, wirklich Kollegen untereinander so Genussreisen quer durch Europa und durch die Welt, wo wir das bereisen, Kollegen, Freunde. Das ist für mich fast wirklich wie eine Fachexkursion, wenn viel Spaß dabei ist, aber trotzdem, da besucht man, es ist fast wie kulinarischer Leistungssport, wenn man dann an 4 Tagen
so viel mitnehmen wie möglich,
so viel mitnehmen wie möglich, genau, und man besucht dann zum Mittag und am Abend dann 3 Sterne und dann vielleicht am Nachmittag besucht man eine coole Bar, weil das ist dann gerade die hipsten Cocktails werden dort serviert.
Ja.
Das ist schon, da will man dann vielleicht was festhalten und mitnehmen und auch im Nachhinein vielleicht das ein bisschen auf nochmals Revue passieren lassen und man schaut sich das nochmal an. Aber wenn ich privat jetzt, also wirklich rein privat mit meiner Familie und meiner Frau essen gehe oder wirklich nur mit dem engsten Freundeskreis, lasse ich ja gerne mein Handy mittlerweile im Auto liegen, um einfach
Selbstschutz.
Selbstschutz, gell, das stimmt, und auch das Rundherum zu genießen.
Ja.
Weil du kannst es ja gar nicht genießen, wenn du schon wieder zum depperten Telefon greifen musst, weil du musst es ja fotografieren und wieder allen weiterzeigen, dass ich jetzt dort ein Essen bin und das gegessen habe. Es ist so schwierig.
Ja, Freude und Leid sind nah beieinander.
Nah beieinander, genau. Aber wenn es wirklich, finde ich, ein kulinarischer schöner Abend sein soll, dann versuche ich eigentlich das Telefon wegzulegen. Und ich muss sagen, bei uns im Restaurant, natürlich gibt es einige, die fotografieren gleich und wollen das Erlebnis alles festhalten, aber ich habe noch keinen Moment gehabt, wo es störend war. Das geht eigentlich ganz ratzfatz. Und die halten das halt dann bildlich fest. Und auf der einen Seite ist ja gar nicht schlecht, weil sie machen ja wieder Werbung.
Sicher.
Ja.
Wie war das eigentlich für dich, diese Transformation, sage ich einmal, als du angefangen hast, war der Küchenchef der in der Küche gearbeitet hat, mittlerweile bist du das Gesicht des Betriebs, es verlangt sehr, sehr viel ab, man muss medial gewandt sein, man muss sprachgewandt sein, man muss immer fest benannt sein, man muss den Gästen Rede und Antwort stehen. Wie hast du diese Entwicklung für dich erlebt? War das was du dir aneignen musstest, genießt du das oder wie schaut das bei dir aus?
Definitiv. Also ich habe jetzt, weil viele dann sagen, okay, da ist ja viel Druck dahinter, du bist ja ständig präsent, du bist im Fernsehen, ich bin dort. Ich gehe eigentlich ganz locker damit um. Erstens mal, ich bin so, wie ich bin. Wenn man mich mag, mag man mich, wenn nicht, dann ist es auch schön warm. Ich mag auch nicht jeden, also schaut mir auch nicht jeder zu Gesicht und soll das bei mir genauso sein. Ich finde auch, das, was man selber ausstrahlt, kriegt man zurück. Und es ist schon, man muss in diese Rolle schon reinwachsen, wie du sagst. Ne? Das ist natürlich, weil mit einer gewissen Medienpräsenz ist man dann schon, ist die Erwartungshaltung sehr hoch. Und die Erwartungen, okay, ich fahre jetzt zu Sonja Rauch und zum Richard Rauch oder zum Richard Rauch und dann möchte ich, wenn ich dann sehe, dann möchte ich mit ihm reden vielleicht oder kurz greifbar machen, vielleicht ein Foto machen. Und das gehört, auf der einen Seite gehört es dazu. Man muss ein bisschen das so akzeptieren, dass es so ist. Man muss es auch wollen. Man muss es auch so, es gibt ja auch viele Kollegen, die sagen, okay, na, ich bin sehr scheu und will mit dem gar nichts zum tun haben. Aber man muss in die Rolle reinwachsen. Und ist am Ende des Tages, wie du sagst, okay, so wie ich aussehe bei den Leuten, so präsentiere ich mich dann. Mhm. Und es ist wie eine Bühne. Ja. Wenn ich jetzt aussehe von der Küche und die Gaststube betritt oder den Restaurantbereich, betritt ich die Bühne. Und aber es soll keine Bühnenshow sein, sondern man soll so sein, wie man ist. Ja. Wenn man im Endeffekt sagt, ja, unser Wirtshaus ist unser Wohnzimmer und der Gast darf bei uns zu Gast sein. Und da muss er alles so hinnehmen, wie wir das machen. Wir machen es mit Freude und Leidenschaft.
Ich glaube, wenn man sie verbiegt, dann spürt man das eh sofort und.
Definitiv, du, wir haben gerade am Anfang, wie das Fernsehthema bei uns begonnen hat und dann da oder dort in diesen TV-Formaten mitwirkt und dann ist da oder dort auch vielleicht einmal eine Idee aufgekommen, ja, soll ich einen Sprachtrainer machen oder so ein. Mhm. Wie man sich gibt.
So wie die Skifahrer aus Vorarlberg.
Wieder?
So wie die Skifahrer aus Vorarlberg.
Ja. Ja. Aber wo ich dann sage, das habe ich nicht gemacht, will ich nicht machen, weil im Endeffekt geht deine Persönlichkeit verloren dadurch. Ne?
Ja.
Und du, wenn du zum Überlegen anfängst, wie du die Hand halten musst und welches Wort, das du in den Mund nehmen musst, das bist nicht mehr du. Das bin nicht mehr ich. Das möchte ich nicht machen.
Ja.
Und ich glaube, dass ich, so wie man ist, ist man und mit denen fahre ich, glaube ich, sehr gut und das passt gut und das funktioniert. Und wie du sagst, aber auch, aber es ist ja schön, wenn man Menschen glücklich machen darf und auch schon schöne Momente. Also das ist dann schon manchmal dann zu berühren, auch wenn zum Beispiel junge Buben und Dirndl, die dann 10 wirklich Kids, also wirklich Kinder, die dann vor dir stehen und die kennen die vom Fernsehen strahlen, die anderen sagen, boah, oder wo die Mutter dann kommt, dürfen wir ein Foto haben? Ich sage, klar, sowieso machen wir ein Foto und dann in die Küche mit eine oder auch ältere Generationen, wo dann vielleicht die 70-jährige Oma dort den Geburtstag feiert und fast Tränen in den Augen hat oder Tränen hat, weil ich halt da jetzt zu Tisch komme und kurz mit anstoße und das sind schon Momente. Diese Geschichten schreibt nur die Gastronomie.
Ja.
Das wird in keiner anderen Branche geschrieben, sondern wirklich in der Gastronomie, weil so viel Persönlichkeit und so viel Herz dahinter steckt. Und für das, das kriege ich Gänsehaut jetzt.
Ja.
Die Momente erlebt man nur in der Gastronomie einfach.
Wie ist, also ganz viele junge Menschen, die den Weg in die Gastronomie suchen und finden, sage ich mal, sind vielleicht auch ein bisschen geblendet von diesem Rock'n'Roll-Dasein. Wie erlebst du das bei jungen Menschen? Ist da vielleicht ein bisschen ein verzerrtes Bild auch vom Berufsbild da?
Das ist einfach ein bisschen verzerrt. Also ein bisschen cool ansagen sein, ein bisschen blöde Pappen haben und dann im Fernsehen sein. Und ein bisschen
und schöne Pinzetten.
Genau. Das ist wenig, dass man einen erfolgreichen Betrieb führt. Und da gebe ich dir wirklich recht, dass es manchmal auch die junge Generation gerade ein bisschen getäuscht wird im ersten Moment.
Ja.
Dass es dann schon manchmal mehr braucht dafür. Mhm. Aber das ist in allen Berufssparten so. Es ist ja halt gerade in dem Moment jetzt oder seit vielen Jahren jetzt schon die Gastronomie, man hat verschiedenste Plattformen, wo man halt auch im Fernsehen halt vorkommt und dann trägt es auch viel Ruhm dazu bei und viel Erfolg, aber es kehrt im Hintergrund, ist da schon viel Arbeit dahinter, nicht? Man steigt, so wie wir, bin in der Küchenschlacht da sehr oft in jeder Staffel eigentlich dabei als Juror und hauptsächlich den Betrieb noch zum Führen, auch wenn ein super Küchenteam dahinter steckt und mit meiner Schwester funktioniert das perfekt, weil es einer von uns zwei ist immer bei uns im Haus da.
Ja.
Und ich steige um 7:35 in Wien im Flieger ein, vor um 4 in der Früh aber daheim weg und bin aber meistens dann schon wieder um 9:30 retour aus Hamburg, retour im Betrieb und dann ist der Tag schon lang und ich gehe dann am Mitternacht schlafen, ne? Und verabschiede wahrscheinlich noch die letzten Gäste bei Handschlag und sage danke, dass wir uns zu Gast waren und das sind keine 8-Stunden-Tage, sondern auch mehr Stunden-Tage, aber das entscheidet man ja selber, ob man das machen will oder nicht, ne?
Ja.
Aber wie du sagst, da ist halt manchmal gerade die junge Generation davon geblendet, ist ganz lustig, da ein bisschen kochen und ein bisschen mit der Pinzetten tun zu tun.
Ja.
Aber es gehört manchmal mehr dazu. Aber sehr viele ist es dann schon bewusst, dass man da mitmachen muss und mitmachen muss. Das war jetzt vielleicht das Falsche, aber dass da schon mehr dahinter steckt.
Ja.
Und dass man das Ganze viele kleine Schritte braucht, dass es zum großen Schritt dann kommt.
Mir brennt abschließend noch eine Frage, die ich immer jemandem gerne stellt, der, sag ich einmal, salopp gesagt, am Arsch der Welt geschafft hat. Und zwar vor vielen Jahren gab es ja mal den Guide Michelin in Österreich. Mhm. Ich sage einmal, an einem Ort wie Trautmannsdorf, wo du bist, wo man jetzt nicht vorbeikommt. Wenn du jetzt so die letzten Jahre Revue passieren lässt, hättest du dir da manchmal diesen Guide Michelin, in dem du ja garantiert eine gute Bewertung gehabt hättest, gewünscht? Oder gibt es mittlerweile eh genug Möglichkeiten, da international Aufmerksamkeit zu erregen?
Ganz, ganz ein lustiges Thema, weil es meine Vergangenheit auch betrifft, weil ich glaube 2009 war das, bin ich mir ziemlich sicher, dass 2009 das letzte Mal der Guide Michelin in Österreich war, weil ich bin ja nicht aufgewachsen als Gastronomenkind, ja. Mein Vater hat schon vier Hauben gekocht hat,
ja.
Wo ich vielleicht auf viele Ratschläge zurückgreifen hätte können, aber ich habe zurückgreifen können, dass ich gelernt habe, wie man arbeiten tut und wie man am Boden bleibt. Aber und was der pure Geschmack eigentlich heißt. Aber was das Lustige war, ich kann mich erinnern, ja, Guide Michelin, okay, ja, da war ich gerade so um die 20.
Ja.
Und dann hat es geheißen, es gibt auch Nominierte für das nächste Jahr, die in Absicht stehen, einen Stern zu bekommen oder einen zweiten oder einen dritten Stern zu bekommen. Ne?
Mhm.
Da kann ich mich dann erinnern. Hab mir ein Freund angerufen, du stell dir vor, der neue Michelin ist ausgekommen und du stehst dort drin an, sag ich. Ja, mit dem Bib Gourmand, aber du bist angekündigt, dass du in schwerer Beobachtung stehst. Das waren damals zwei Betriebe, oder drei waren es, glaube ich.
Mhm.
Wir waren es, ich glaube damals der Klaus Kowald, noch in der Sazianistum damals, der war auch unter Beobachtung für den ersten Stern. Und dann freist du drauf, arbeitest drauf hin.
Und da gibt es es nicht mehr.
Und dann gibt es es natürlich nicht mehr. Ne? Und dann kannst du jetzt nicht sagen, wir hätten, es wäre
ja nicht gewesen. Ja, aber gute Plaketten, das Restaurant, das beinahe einen Stern bekommen hätte.
Aber man muss jetzt akzeptieren, also das, aber es kennen viele Faktoren, so wie eure 100-Best-Liste für die 100-Best-Chefs ist ja auch ein Medium, was super funktioniert, auch vielleicht.
Bist du jetzt, glaube ich, auf der 50 Best Discovery, glaube ich, ne?
Genau, auf der 50 Best Discovery sind wir dabei, um auch international ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Und wir haben sehr viele deutsche Gäste. Mhm. Bei uns in die Steiermark ist sehr, sehr beliebt, im deutschen Raum vor allem. Nicht?
Mhm.
Und da wäre es schon auch wichtig im ländlichen Raum, dass es diese Bewertungen wieder geben würde, muss ich dazu sagen. Also ein Nachteil wäre sicher keiner. Ein Österreicher fährt vielleicht schon ein bisschen mit einem Gourmand oder richtet sich nach dem oder nach einem Falstaff, gibt es ja unterschiedliche Bewertungen. Oder man fährt mit einem JTE-Guide durch Österreich durch. Da weißt du, ist mir immer gut. Aber international gesehen wäre es schon, glaube ich, nicht schlecht, weil gerade bei uns nicht nur im städtischen Raum super Qualität geboten wird, sondern auch ganz, ganz starke Qualität im ländlichen Raum.
Ja.
Und ich finde es ja auch krass, zum Beispiel, es gibt Salzburg und Wien als Main Cities werden bewertet, ne? Und Graz als zweitgrößte
Stadt ist nicht drinnen, ne?
Ist nicht dabei, ne?
Ja.
Also das ist zum Beispiel für mich schon, wo ich Schott finde, und ich glaube, dass du schon da oder dort vielleicht ein potenzieller Kandidat auch in Graz da haben werde, wo du vielleicht mindestens eine gute Bewertung oder vielleicht einen Sternkrim da hat sogar. Ne?
Ja, und man muss ja fairerweise dazu sagen, es gibt ja wesentlich kleinere Länder, die Guide Michelin haben und kulinarisch jetzt nicht so ausgeprägt funktionieren wie Österreich. Also ist es auch wie vor Rätsel.
Die Slowenen schaffen es, die Kroaten schaffen es, und ich finde schon, dass die Österreicher da nicht schaffen. Aber vielleicht gibt es ja da oder dort einen Hebel oder eine Schraube, die noch gedreht werden könnte, dass das auch noch dazukommen würden, dass auch dieser Guide in Österreich seine Bewertungen abgibt. Und ich glaube, das wäre gerade für die Speerspitze, wäre es international, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um diesen, es gibt ja wirklich so einen Fresstourismus, dass man quer durch Österreich oder durch die Welt fliegt, der, was jetzt durch die Pandemie natürlich nicht jetzt da war, aber der sicher wiederkommen wird. Und dann wäre es vielleicht sicher kein Nachteil, wenn man Österreich bewerten würde und auch dort platziert.
Ja, und ist ja, profitiert ja eine ganze Region davon, wenn man so ein Zugpferd wie jetzt euch zum Beispiel hat, ne, dann fliegst du da Wochenende hin und du besuchst ja andere Betriebe und von dem her.
Absolut, definitiv. Du fährst ja jetzt nicht nur wegen uns hin, sondern auch wegen anderen Kollegen oder wenn es vielleicht dann zum Winzerbesuch macht oder fährst zum Produzenten oder das Thema Genuss, also man, ich muss ja dazu sagen, dass unsere Region, glaube ich, schon durch die Pandemie, also wenige Regionen wahrscheinlich in Österreich sind als Gewinner rausgegangen, aber unsere Region speziell, weil halt wir so eine kleinstrukturierte Tourismus bieten da hier in der Region im steirischen Vulkanland und auch so kleine, feine Betriebe gesucht worden sind, weg von der Masse. Und wäre sicher mit dem Guide Michelin sicher für die Zukunft sicher kein Nachteil. Was für Verliebte.
Man hört schon im Hintergrund, bei dir läuft auf Hochtouren, glaube ich, da die Vorbereitung für den Abendservice.
Vorbereitung fürs Abendservice, genau, das war der Mitarbeiter jetzt eingepasst, der hat nicht gehört, dass wir da sitzen, aber wir sprechen.
Das passt, das ist authentisch.
Großartigen Podcast, du merkst, ich bin mitten also im Büro, meine Küche ist sehr, sehr nahe, also mein Büro ist sehr nahe neben der Küche und ich merke, also es war nett, mit dir jetzt einen Austausch zu führen und einen Spaß jetzt zu haben.
Aber es hat ein Ende. Genau. Lieber Richard, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Es war wunderbar, mit dir zu quatschen.
Danke, ich sage danke.
Und dann bleibt mir eigentlich eh nur, euch noch einen guten Abendservice zu wünschen.
Danke auch, dir auch. Freue mich auf ein Wiedersehen und bleib gesund, gell?
Du auch.
Danke, für dich. Servus. Für dich.